wir hoffen natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion damit haben zu können und andere zu inspirieren, ähnliche Dinge zu machen oder noch andere Dinge, die auch einen Impact haben. Ich glaube aber eben, das, was wir hier machen, ist natürlich sehr viel finanziell Wert zu schaffen, den wir dann auch gesellschaftlich gut einsetzen können. Das ist, glaube ich, sicher auch gut und sinnvoll. Aber ich glaube, genauso braucht es ja dann die NGOs wie Viva Com Agua und andere, wo wir dann auch das Geld spenden können.
Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Agua. Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß!
Werbung oder wie ich sage, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Viva Con Agua zugute. Deswegen Werbung, aka Brunnen bauen. Immer wenn meine Stimme so leicht hochgepitcht auf Ritalin, aka ADHS, wirkend daherkommt, dann darf ich die Personio Foundation abfeiern, die von Anfang an und hoffentlich für immer sozialer Partner von diesem Viva La Social Podcast ist. Und was ist eigentlich eine Stiftung? Diese Frage haben wir uns schon gestellt und werden uns immer wieder auch stellen. Es gibt verschiedene Stiftungsformen. Es gibt zum Beispiel die rechtsfähige Stiftung und die treuhänderische Stiftung. Die rechtsfähige Stiftung, das ist auch in dem Fall die Viva Con Agua Stiftung, die hat ein Mindestkapital von 50.000 Euro, das eigentlich nie wieder angefasst werden kann und wird von sogenannten Stiftern und Stifterinnen gegründet und das kann eine natürliche oder juristische Person auch sein. Also auch GmbHs können Stiftungen gründen. Die treuhänderischere Stiftung dagegen hat einen Stiftungsvertrag zwischen Stifter und dem Treuhänder. Und dort wird das Vermögen an den Treuhänder übertragen. Und dieser Treuhänder verwaltet Stiftungsvermögen gemäß der Satzung, dem Stiftungszweck und dem Stiftungsvertrag. So, jetzt habe ich euch einmal durch den Stiftungsdschungel geführt und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva La Social mit der wunderbaren Sophia Burger.
Willkommen zu Gast bei Viva La Social, lieber Hanno Renner. Schön, dass du da bist.
Hallo, Sophia und Michi. Freut mich, hier zu sein.
Hallo, geht's dir gut?
Ja, ja? Soweit gut. Das ist stressiger Jahresendspurt noch, aber an sich soweit gut.
Das ist sehr schön. Hanno, du bist CEO und Gründer von Personio, einem Startup, was Lösungen für Personalangelegenheiten bietet. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
Also im Endeffekt helfen wir mit Personio kleinen mittelständischen Unternehmen, also Unternehmen oder Organisationen zwischen 10 und 2000 Mitarbeitern, damit ihren ganzen Mitarbeiterlebenszyklus zu digitalisieren, also von Recruiting, Mitarbeiterverwaltung, Lohnbuchhaltung und aber auch Mitarbeiterentwicklung helfen wir den ganzen Zyklus zu digitalisieren und damit die Unternehmen mehr Zeit für ihre Mitarbeitenden haben.
Das ist immer gut. Mehr Zeit brauchen wir, glaube ich, alle. Ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, weil wir sprechen heute auch über die Personio Foundation, eine Stiftung, die du auch mitgegründet hast und wo du Chairman bist. Ihr seid ja Hauptpartner des Podcasts, deswegen ist es sehr schön, dass wir auch mal zu euch und eurer Arbeit ein bisschen genauer sprechen können. Aber vielleicht erstmal, bevor wir zur Foundation sprechen, die ja mittlerweile wirklich groß ist und auch sehr erfolgreich international arbeitet, würde mich mal interessieren, was du gemacht hast, beziehungsweise wie dein Werdegang war, bevor du mit Personio angefangen hast.
Ja, ich glaube, der professionelle Werdegang ist schnell erzählt. Ich sage oft, ich habe noch nie in meinem Leben richtig gearbeitet, weil ich nie so einen richtigen Job hatte. Habe Personio aus dem Studium raus gegründet. Das war 2015, gegen Ende des Masters hier in München. Habe hier noch im CDTM ein Zusatzstudium gemacht, was sehr interdisziplinär war, mit sehr vielen verschiedenen Leuten von allen möglichen Hintergründen, Studiengängen, aber auch international Hintergründe und da zusammen an verschiedenen Themen gearbeitet und da auch die Motivation gefunden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Grundsätzlich vor allem, weil wir einerseits gesehen haben, mit digitaler Technologie kann man sehr viel Impact haben auf andere Menschen und Unternehmen, aber gleichzeitig auch, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach ein cooles Unternehmen aufbauen, wo wir auch für viele Menschen einen coolen Arbeitsplatz bieten können.
Vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Einordnung. Also wir von Viva Con Agua nutzen ja auch das Personio-Tool und ich selber bin echt großer Fan, weil bevor wir das eingeführt haben, ich glaube, wann war das? Vielleicht war es sogar Anfang diesen Jahres oder letzten Jahres, die Kolleginnen aus der Finanzabteilung wissen das eher, da mussten wir wirklich so eher noch in Excel-Tabellen und alles über E-Mail organisieren, was zum Beispiel Urlaubsvertretung angeht oder Krankheitsausfälle oder auch generell Stundentracking, das machen wir ja gar nicht bei Viva Con Agua, aber einfach, das ist halt mega geil, dass wir das jetzt alles in einem Tool haben. Ich finde, daran wird nochmal deutlich, wie krass geile Arbeit ihr eigentlich leistet oder dass es vielleicht auch da kenne ich mich nicht so sehr aus, aber dass das vielleicht auch auf vielen Feldern dann eine Pionierarbeit war und ist, weil das einfach viele Challenges sozusagen einfach minimiert und man jetzt ein kompaktes Tool hat, mit dem man das alles regeln kann.
Das wollte ich. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist eben wichtig, dass ihr es mit Excel-Listen noch gemacht habt bis vor kurzem, ist halt absolut keine Ausnahme. Das sehen wir durch die Bank bei kleinen mittelständischen Unternehmen, aber eben auch vielen Non-Profit-Organisationen, politischen Parteien, Fußballvereinen, alles Mögliche, die einfach Organisationen sind, die Menschen haben, die Urlaube brauchen, die Arbeitsverträge brauchen und so weiter. Und bisher eben keine Tools dediziert für solche kleinere Organisationen gab, die auch zu denen passen. Und ja, da freuen wir uns sehr, helfen zu können.
Micha ist auch da, der hat schon wieder vergessen, sich vorzustellen, beziehungsweise einfach mal Hallo zu sagen. Es ist eigentlich bei jeder Folge das Gleiche. Ich sag's ihm immer wieder und dann ist er trotzdem still die ersten 10 Minuten.
Hallo Micha. Hallo Sophia, hallo Hanna. Ja, ich find's super, dass du hier bist, weil als wir uns kennengelernt haben, habe ich dir ja auch relativ schnell ein paar dumme Fragen gestellt und die würde ich dir auch gern wiederholen, weil die Kernkompetenzen-Komplementärverteilung so groß ist. Also ihr kommt aus einer Welt, die sehr weit weg von der klassischen NGO-Welt ist, so, wenn man jetzt so ein bisschen diese Startup-Welt nimmt und so weiter. Und ihr hattet dann auch so 2, 3 Begrifflichkeiten, ich weiß noch, Business Angel und Unicorn, wo ich gar nicht die Definition kannte, ja, deswegen würde ich damit vielleicht, also ne, ihr seid ein 8,5-faches Unicorn, glaube ich, also so, was bedeutet das und war, wie bemisst sich auch so ein Wert dann vielleicht?
Ja, also rein technisch ist dieser Begriff Unicorn, von dem ich jetzt kein Riesenfan bin, aber erstmal einfach, dass ein Unternehmen, bevor es an die Börse geht, mit 1 Milliarde oder mehr bewertet ist. Bewertet heißt eben, dass Unternehmen Anteile, einen Prozentsatz des Unternehmens kaufen und dafür einen gewissen Betrag, bei uns ein paar 100 Millionen bezahlen und dann, wenn man das hochrechnet auf den gesamten Unternehmensbetrag, der eben jetzt bei uns zuletzt 8,5 Milliarden war. Aber wie du schon gesagt hast, es ist eben, es macht den Medien Spaß, über Unicorns zu schreiben und zu sprechen, aber eigentlich ist es einfach nur, wir bauen Unternehmen auf und versuchen damit vielen anderen Unternehmen oder Organisationen zu helfen. Und wenn das dann gut funktioniert und wir vielen geholfen haben, deshalb entsprechende Umsätze generiert haben, aber natürlich auch noch das Potenzial da ist, ein viel größeres Unternehmen aufzubauen, dann ist es natürlich für Investoren auch interessant, sich daran zu beteiligen, das finanziell zu unterstützen, aber dann auch selber von dem Erfolg zu profitieren und dementsprechend daher so kommt so eine Bewertung technisch zustande. Aber ich glaube, sich auf eine Bewertung zu fokussieren, dann ist man am falschen Ziel.
Ist das dein Grund, warum du gesagt hast, dass du kein Fan von Unicorn auf der Begrifflichkeit bist, weil es da eher um die Bewertung geht und gar nicht vielleicht die Kultur, die ein Unternehmen oder den Impact, den ein Unternehmen kreieren kann?
Ja, ganz genau. Es wird ein bisschen zu sehr eben darauf fokussiert, dass das jetzt das Ziel ist, ein Unicorn aufzubauen und dann ist es so der heilige Gral im Startup-Umfeld. Aber eigentlich sind Startups ja nur schnell wachsende Unternehmen, die eben hoffentlich ein Problem lösen und hoffentlich daraus ein nachhaltiges Geschäft entsteht und eben dann irgendwann Unternehmen entstehen, die über viele Jahre und Jahrzehnte Mitarbeitende beschäftigen, erstmal ihren Kunden natürlich helfen, aber auch Steuern zahlen und einen sozialen Impact haben können. Und das ist einfach, glaube ich, das, was oft vergessen wird, wenn über Unicorns gesprochen wird, dass eigentlich ein Startup nur ein Start ist für was hoffentlich viel, viel länger bestehen bleiben kann und auch wirtschaftlich relevanten Impact haben kann.
Wer vergibt denn den Titel des Unicorns? Also ich bin da wirklich sehr weit weg von, deswegen ist es für mich heute tatsächlich sehr, sehr spannend, da mal tiefer einzutauchen. Ich bin da relativ naiv, glaube ich, an das ganze Thema rangegangen. Ich kenne Unicorns nur aus
die offizielle Unicorn-Awards werden jedes Jahr vergeben.
Richtig. Nee, aber jetzt ernste Frage. Also wer entscheidet das denn und wer vergibt diesen Titel, wenn der sozusagen dann auch so eine hohe Bedeutung hat in dieser Business-Welt?
Ja, also wie gesagt, die Bedeutung ist vor allem für Medien manche Leute in der Startup-Szene, aber grundsätzlich ist es kein Titel, den man irgendwie bekommt oder nicht bekommt, das ist einfach eine Unternehmensbewertungsfrage. Also wenn das Unternehmen oder das Startup dann irgendwann vor einem Börsengang mit 1 Milliarde oder mehr bewertet wird, dann zählt man es als ein Unicorn und diese Bewertung kommt eben so zustande, dass wenn jetzt ein Investor an einem Unternehmen 10% für 100 Millionen kauft, dann sind 100% von diesem Unternehmen 1 Milliarde wert. Und bei uns waren es eben ein paar 100 Millionen und für deutlich kleineren Prozentsatz. Und so kommen dann eben diese 8,5 Milliarden zustande. Aber das ist jetzt erstmal nicht ein jemand gibt uns den Stempel Unicorn, sondern wir sammeln auch nicht Geld ein, um ein Unicorn zu werden, sondern wir haben Geld eingesammelt, um weiter in Wachstum zu investieren, weiter in unser Produkt zu investieren, um ein besseres Produkt für noch viel mehr Organisationen bauen zu können. Und als Nebeneffekt eben von dieser Investition der Investoren kam halt dann diese Bewertung zustande und damit auch der Tech Unicorn.
Okay, verstehe. Jetzt gibt es ja nicht nur euch, das Startup Personio, sondern auch die Personio Foundation. Wo kam denn die Idee oder wann kam denn die Idee auf, auch eine Foundation zu gründen und worin unterscheidet sie sich auch von dem Ursprung, also von eurem Unternehmen, dem Personio Startup?
Ja, also man kann jetzt sagen, die Foundation hat direkt mit dem Unternehmen zu tun und gleichzeitig sehr, sehr viel mit dem Unternehmen zu tun. Also grundsätzlich haben wir, als wir Personio gegründet haben, 2015 von Anfang an gesagt, ein Unternehmen hat im Prinzip drei Ziele. Es hat erstmal natürlich Kunden zu bedienen und den Kunden möglichst erfolgreich zu helfen. Es hat irgendwie die Mitarbeitenden einen guten Arbeitsplatz zu geben und zu respektieren und viele Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Und dann aus meiner Sicht auch eine soziale Verantwortung und der Welt außenrum und dem der Gesellschaft was zurückzugeben. Und alles andere, was man sagt von Shareholder Value und so weiter, das ist aus meiner Sicht ein Side-Effekt, wenn man sich auf die ersten drei Themen fokussiert. Und dementsprechend haben wir natürlich von Anfang an sehr stark auf unsere Kunden fokussiert, von Anfang an auch sehr stark auf unsere Mitarbeitenden funktioniert, aber eben auch von Anfang an gesagt, wenn Personio mal als Unternehmen erfolgreich wird, wie können wir dann da gesellschaftlich was zurückgeben? Und da gibt es einige Sachen, die wir während der Zeit gemacht haben, wie Impact Days und solche Sachen für die Mitarbeitenden, aber eben auch von Anfang an in unserem Gründungsdokument festgehalten, dass 1% von Personio, und das ist auch ein sogenanntes undilutive, also das Prozent bleibt immer 1%, auch wenn wir Finanzierungsrunden machen, bei einem IPO in eine Stiftung überführt werden würde. Wir haben damals auch reingeschrieben, wenn wir zu klein sind, können wir das auch in irgendeine bestehende Stiftung spenden, aber haben gesagt, wenn wir groß genug werden, wollen wir eigentlich schon selber da auch dann mitarbeiten und wir schauen, wie wir dieses Geld auch sinnvoll dann einsetzen können für maximalen sozialen Impact. Und was wir da eben und lange war das einfach nur ein Paragraph in unserem Gesellschaftsvertrag, haben uns aber dann Ende letzten Jahres dann endlich gesagt, wir wollen eigentlich nicht warten bis zu einem Börsengang, sondern die Stiftung schon vorher gegründet, die 1% dahin übertragen. Die ist jetzt auch in dieser sozialen gemeinnützigen Stiftung. Das heißt, das 1% kann da nie mehr von uns oder Investoren oder sonst wem rausgenommen werden. Aber es bleibt aktuell nur 1% und damit die Stiftung aber trotzdem jetzt schon kurzfristig starten kann, sich engagieren kann und jetzt auch schon einiges gemacht hat. In dem ersten Jahr haben wir eben dann zusätzlich als Gründer und auch und das Unternehmen selber und noch mit ein paar Investoren, die bei uns investiert haben, Geld gespendet. Das heißt, die Stiftung ein paar Millionen als initiales Budget hatte, mit der sie jetzt schon anfangen kann zu arbeiten. Und die 1%, die jetzt aktuell 80 Millionen wert werden, die werden hoffentlich noch viel mehr wert bis zum Börsengang und können dann eben ab dem Zeitpunkt angefangen auch genutzt zu werden.
Ich finde es sehr lustig, weil du das mit einer Entspanntheit und auch generell auch Demut alles vorträgst, das ich ja sehr schätze an dir, das weißt du. Aber auch, wenn man das mal so kurz nur mal zusammenfasst, du hast ein Unternehmen gegründet, das dann jetzt 1% plätscht und das ist momentan 85 Millionen wert. Wenn man sich dann 17 Jahre Viva Con Agua anguckt, dann haben wir wahrscheinlich das Geld, selbst wenn du den Verkaufspreis vom Wasser einsetzt und das Hotel als Social Business Case jetzt noch mit reinpackst, wahrscheinlich kratzen wir in der Richtung, ja, in 17 Jahren. Das heißt, und das finde ich das Spannende auch, dass natürlich dadurch, dass, ne, was ich vorher gemeint habe mit Kernkompetenzen, Komplementärverteilung, dadurch, dass ihr aus wirklich einer anderen Welt kommt, habt ihr auch andere Tools sozusagen und andere Möglichkeiten und andere Denkmuster so, ne, und hebt euch dadurch natürlich von der NGO-Szene ein bisschen ab, die dann eher sich überlegen, wie können sie ein kleines Spendenformat machen, wo 20.000 Euro rumkommen, ja, und ihr geht Börse und damit hast du einen ganz anderen Impact. Und ich glaube darin, also gerade in dieser Zusammenführung von diesen beiden Welten liegt halt eine unfassbare Kraft so. Und ich weiß auch gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber du bist ja schon jemand, der in dieser, sag ich mal, Startup, LinkedIn-Bubble und so weiter, auf den die Leute sehr, sehr schauen. Ja, und deswegen finde ich auch diesen Impact abseits von den 1%, dass ihr da auch noch persönlich Geld reingegeben habt, so groß, weil ich glaube, es davon halt noch viel mehr Gründerinnen braucht. Also ich glaube eigentlich, dass du das Vorbild für mich da bist in so einer Gründerinnenriege, dass es keinen Sinn macht, irgendwas zu gründen, wo kein Gemeinwohl dabei ist. Und deswegen mag ich es auch quasi, wenn du dann den Fokus eben nicht auf Unicorns und so weiter, sondern eben auf die Unternehmenskultur, ja, und finde es sehr inspirierend und glaube auch, dass du dafür einen unfassbaren Impact legst, weil diese Startup-Welt baut sich ja auch noch gerade und findet sich auch noch gerade und ist noch nicht, da gibt es noch nicht den einen Masterplan, sondern du offerierst quasi da auch einen zweiten. Das war jetzt eigentlich eine Liebeserklärung ohne Frage, ja.
Ich wollte gerade sagen.
Ich kann vielleicht trotzdem kurz, ich kann trotzdem gerne kurz drauf antworten und die Liebeserklärung zurückgeben. Ich glaube, ich glaube, es ist gut und wir hoffen natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion damit schaffen zu können und andere zu inspirieren, ähnliche Dinge zu machen oder noch andere Dinge, die auch einen Impact haben. Ich glaube aber eben, das, was wir hier machen, ist natürlich sehr viel finanziell Wert zu schaffen, den wir dann auch gesellschaftlich gut einsetzen können. Das ist, glaube ich, sicher auch gut und sinnvoll. Aber ich glaube, genauso braucht es ja dann die NGOs wie Viva Com Agua und andere, wo wir dann auch das Geld spenden können. Weil erstmal ist es für die Personio Foundation, werden wir sicher gleich noch drüber sprechen, die macht ja selber jetzt keine Projekte. Wir haben Fokusthemen, aber wir suchen dann NGOs auf der ganzen Welt, denen wir wiederum das Geld geben können, die dann tatsächlich einen Impact auch daraus machen können. Weil das eine ist natürlich, viel Geld zu generieren, aber ihr habt mit Viva Com Agua, auch wenn es ihr vielleicht nur in Anführungsstrichen, was ja auch in 17 Jahren sehr viel ist, ähnlich viel generiert habt, habt ihr natürlich trotzdem dann den direkten Absolut. Impact damit erzielt, mit den Brunnen, die ihr gebaut habt und andere Dinge. Also ich glaube, deshalb kann man sich sagen, die Startups generieren den Impact da ganz allein. Im Gegenteil.
Stimmt, ist wahrscheinlich immer so ein Zusammenspiel. Aber lass uns doch gerne wirklich mal direkt zur Foundation sprechen. Ihr legt mit eurer Arbeit oder die Foundation legt den Fokus auf Klimaaktivismus und auf Bildung. Zwei sehr, sehr große und wirklich wichtige Themenfelder. Wieso habt ihr euch genau dafür entschieden und nicht für, es gibt ja noch zig andere, keine Ahnung, Geschlechtergleichberechtigung oder was auch immer, Kampf gegen Hunger, Durst?
Ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Themen, die auch nicht weniger wichtig sind als diese beiden. Ich glaube, trotzdem ist es uns relativ leicht gefallen, uns auf die festzulegen, tatsächlich schon seit Jahren, weil es immer so ein bisschen klar, ohne dass wir aktiv besprochen haben, so im Gründerkreis haben wir gesagt, naja, das wären wahrscheinlich so die zwei Themen, für die wir als Gründer sehr viel Passion haben. Warum? Erstmal, ich glaube, nicht überraschend, aber Klimawandel, da sind wir einfach nur mal die letzte Generation, die wirklich hier einen relevanten Impact machen kann. Manche Probleme können wir in der Zukunft noch lösen. Klimawandel können wir jetzt zumindest angehen. Und wenn wir es jetzt nicht machen, dann ist es in 100 Jahren auch zu spät. Also das ist wirklich deshalb die zeitliche Kritikalität, warum das so wichtig ist. Und Bildung ist einerseits, glaube ich, war für uns alle ein sehr wichtiger Aspekt. Wir kommen jetzt alle nicht aus irgendwie schon Unternehmerfamilien oder sonstigen reichen Elternhaus und so weiter, sondern haben da damit sicher mit über Bildung auch selber sehr viel Zugang zu bekommen, sehen aber generell einfach auch Bildung als, gerade auch in anderen Ländern, in der ganzen Welt als ein Katalysator für viele andere Themen. Da gibt es ja ganz viele Studien, auch gerade bei Bildung, Frauenbildung, die dann dafür helfen, dass es irgendwie bessere Aufklärung gibt, auch was Verhütung angeht und so weiter. Also es gibt wahnsinnig viele Side-Effekte, die positiv aus Bildung sich ableiten können in allen möglichen Regionen der Welt. Und dementsprechend haben wir gesagt, Klimaschutz ist so ein Thema, das jetzt einfach akut so wichtig ist. Und Bildung ist einfach so ein Thema, das als Grundlage sehr viele andere Sachen positiv beeinflussen kann.
Als du das erste Mal mir von der Stiftung erzählt hast, hast du mir einen, finde ich, sehr spannenden Punkt gesagt, den viele Leute gar nicht auf dem Radar wahrscheinlich haben, ist, dass wenn du Fördergelder kriegst von Stiftungen oder whatever, dann muss man ganz oft richtig lange Anträge stellen. Und das ist schon ein Arschloch, lass ich mich in meiner Sprache sagen. Dann kriegt man das Geld und dann kommt das zweite Arschloch um die Ecke. Dann darf man nämlich den Rechenschaftsbericht abgeben. Und der frisst nochmal richtig viel Zeit. Und ich rede jetzt wirklich von, also lass mal 100.000 Euro sein, Förderung, dass du bestimmt 2 bis 3 Monate an diesen Anträgen und dem Rechenschaftsbericht sitzt. Das heißt, in dieser Zeit frisst du ganz viel von dem auf. Und du hast so gesagt, dass du mehr oder weniger ihr mit der Stiftung genau das nicht machen wollt, sondern einfach in Anführungszeichen nur Geld geben wollt, ab dem Moment, wo ihr euch entschieden habt. Ist genau das dieser Grund, dass ihr da auch mit einer anderen Effizienzbrille oder Unternehmerbrille rangeht?
Ja, also wir haben uns dann ein bisschen beraten lassen, natürlich mit vielen Leuten aus dem NGO-Sektor gesprochen, auch mit Impact 46, was so eine Consultancy ist, die sich sehr viel mit verschiedenen Stiftungen aufgebaut haben und einfach mal gesagt, was sind eigentlich auch die Probleme im philanthropischen Bereich. Und ein großes Problem war genau das, was du gesagt hast, dass alle gesagt haben, ja, eigentlich sind diese ganzen, also im Englischen, Restricted Grants, die dann Project-Based Grants, wo dann halt irgendwelche großen Stiftungen, selbst auch die Bill Melinda Gates Foundation teilweise sehr klar sagt, naja, ich will aber dann, dass damit diese Schule gebaut wird oder dass damit sonst was passiert, bei euch vielleicht 5 Brunnen gebaut werden. Aber wir wissen halt selber, dass Organisationen wahnsinnig wichtig sind, egal was man als Purpose macht, um den Erfolg zu sein, und dass man auch in die Organisation investieren muss, dass man in Mitarbeitende investieren muss, dass man in Weiterentwicklung investieren muss und so weiter. Und deshalb haben wir bewusst gesagt, wir machen unrestricted grants, also die Organisationen, die wir unterstützen, die inzwischen sind es 15 Organisationen über die 2 Kohorten, die wir gemacht haben, die kriegen alle unrestricted grants, und wir sagen natürlich, macht das, was, also wir vertrauen euch, ähnlich wie unsere Investoren uns vertrauen, wenn sie uns Geld geben, macht das, was ihr gerade, wo ihr das Geld mit dem höchsten Impact einsetzen könnt. Und wenn das ist, Mitarbeitende einzustellen oder auch einer bestehenden Mitarbeitenden ein paar tausend Euro mehr zu zahlen, damit man die richtigen Leute einstellen und halten kann und die nicht irgendwie weggehen, was gerade auch in Entwicklungsländern auch ein Riesenproblem ist, damit eben Leute im Non-Profit-Sektor bleiben, dann ist das die richtige Entscheidung und dann hat das den größten Impact. Und und dann braucht auch hinterher sich keiner, wie du sagst, Berichte schreiben, um so zu tun, als ob jetzt alles genau nur dahin reingeht. Aber natürlich gibt's immer auch Organisationen außenrum und andere Ausgaben, die man braucht, um Impact zu haben.
Das finde ich super erfrischend, weil es ist Gegenteil vom Paradebeispiel der Frage, die du am Pfandbecher sammeln kriegst. Also quasi dieses klassische, ja, wie viel kommt denn da überhaupt an? Und genau das Gegenteil, also weil eben Personal, gutes Personal, und das wird mir auch immer bewusster, kostet Geld so und muss rein investiert werden, in die Strukturen muss rein investiert werden, sonst ist es auch alles eher eine Eintagsfliege wie Materia Rap. Und das finde ich also unfassbar geil, dass diese Denke reinkommt, weil ich glaube, die andere Denke ist auch sehr, sehr toxisch, auf so einer Ebene sich selbst zu geißeln. Ja, so nach dem Motto, weißt du, wir haben ja auch wie bei Conaqua 6-7 Jahre ehrenamtlich gemacht und hatten voll das Problem, uns Gehälter zu zahlen. Ich bin jede Gehaltsstufe durchgegangen von 400, 600, 800. So, und jetzt verdiene ich 5.000 brutto, was ein relativ cooles Gehalt ist, aber in der Liga, in der du unterwegs bist, vielleicht auch nicht manchmal, ohne dass ich dir jetzt, ich weiß ja, wie du auch dein Geld sozial investierst und so weiter, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber ich finde es einfach nur absurd, diese Grundannahmen, die man dann drin hat, auch in dieser NGO-Szene, und da wieder crasht natürlich die Businesswelt voll rein und hinterfragt die und zeigt andere Möglichkeiten, dass es auch anders geht. Und deswegen danke dafür, weil ich glaube, diese Perspektive hilft der ganzen Szene.
Ja, und ich glaube, es ist halt spannend, weil viele der Leute selbst, also ich habe jetzt gerade kurz Bill Gates zitiert, der sich ja sehr, sehr vielen großen Impact hat, aber der kommt ja auch aus einer For-Profit-Welt, und wenn der in Startups investiert, dann erstens wird er denen auch einfach Geld geben und sagen, ich gebe nicht jedem Startup Geld, aber denen ich Geld gebe, denen vertraue ich. Und ob ich denen jetzt 1 Million oder 5 Millionen oder was auch immer gebe, der Bill Gates wird sagen, okay, ich habe hier jetzt gute Gründe ausgewählt, die werden schon smart, deshalb habe ich die ausgewählt, um denen nicht zu sagen, was sie damit machen müssen, das bestens einsetzen. Und genauso bei unseren Investoren, die uns Geld gegeben haben, da hatten wir auch nie irgendwelche Restriktionen, was wir damit machen können. Im Gegenteil, natürlich unterstützen die uns, die besten Kollegen, Kolleginnen einzustellen, um maximalen Impact, maximalen Erfolg als Unternehmen zu haben. Und genauso wollen wir, wenn wir NGOs haben wollen, die den maximalen Impact, maximalen Erfolg in dem Sinne haben, indem sie möglichst viel Impact erreichen, dann sollten wir auch nicht sagen, ihr dürft aber das alles nicht machen und dann, wie du sagst, auch vielleicht gutes Talent nicht in diesen Sektor ziehen zu können. Und es geht ja nicht nur um jetzt Gehälter, was ein Teil davon ist, aber auch viele andere Sachen, wo einfach sonst zu wenig investiert wird.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also könnten wir von Viva Con Agua, wir sind ja ein Verein, da wo ich jetzt zum Beispiel angestellt bin, könnten wir einfach bei euch anklopfen und sagen, ey, uns fehlen bis Jahresende noch, keine Ahnung, 20.000, die sollten noch in das Projekt gehen nach Uganda, das haben wir denen sozusagen zugesprochen, den Leuten vor Ort, unseren Partnern. würde das funktionieren? Und wenn ja, wie kann ich mir sowas vorstellen? Also ihr werdet ja nicht einfach sagen, okay, hier, take 50.000, viel Spaß damit.
Ja, also wir machen das natürlich schon ein Stück weit strukturiert, damit wir auch sicherstellen, dass wir wiederum die aus unserer Sicht dann von unserem Prozess besten Organisationen auswählen. Und da haben wir gerade jetzt im ersten Jahr oder Anfang des Jahres schon eine erste Kohorte gestartet mit 8 Organisationen. Damals war es noch so ein bisschen, hat uns die Consultancy geholfen, irgendwie 100 auszusuchen und dann aus denen 8 auszuwählen. Jetzt beim zweiten Mal war es wirklich ein Global Call for Proposals oder Applications, wo wirklich global NGOs gesagt haben, wenn ihr euch auf die Bereiche Education oder Climate Action fokussiert, also Bildung oder Klimaaktivismus, könnt ihr euch bei uns bewerben. Das war keine riesen Bewerbung, sondern eine kurze Summary. Was macht ihr denn? Was ist euer heutiges Budget und so weiter? Weil wir weder zu später Organisationen fördern wollen, die schon zu große Budgets haben, wo dann 100.000 bei uns keinen Unterschied machen, zu junge, die irgendwie damit nichts anzufangen wissen. Also so in der Startup-Denke ist es so für uns so das Series A-Status. Es gibt so einen ersten Proof, dass das, was sie machen, irgendwie funktioniert. Aber es hat eben auch wirklich noch einen richtigen Impact, wenn wir da Geld spenden. Und dann haben wir eben diese Bewerbung durch einen ausführlichen Screening-Prozess gebracht und haben die eben erstmal geprüft natürlich. Also das Einzige, was uns formal wichtig ist, ist, dass wir wirklich dahin spenden dürfen, dass sie irgendeine Art Non-Profit-Status haben. Sonst kriegen wir da Probleme. Aber sonst eben zu verstehen, was die machen, wie für euch das ist. Idealerweise auch gibt es irgendeinen skalierbaren Aspekt. Also wenn wir da Geld reingeben, kann 1+1=3 werden dann geht es dann wirklich einen Screening-Prozess durch und dann haben wir eine Longlist ausgewählt von unseren Selektionskriterien, die jetzt so irgendwie die Mission, die Strategie ist, die Stärke des Teams, die Skalierbarkeit, wie gesagt, denn wie viel Impact die schon generiert haben und so ein paar Sachen, das sind 10 Kriterien. Und nach diesen Kriterien haben wir dann eine Shortlist dann gemacht und mit denen, also das Team jetzt in der Foundation und dann mit der Shortlist sprechen dann aber auch wir Gründer alle nochmal, um die auch kennenzulernen und zu verstehen, aber auch Fragen von über die Person die Foundation zu beantworten und dann am Schluss wählen wir eben die aus und jetzt beim ersten Batch waren es 8 Organisationen, beim zweiten jetzt 7 und insgesamt haben wir jetzt eben für 15 Organisationen, die dann je nach Organisationsgröße zwischen 50 und 100.000 pro Jahr bekommen. Das ist dann immer schon auch festgeschrieben auf 3 Jahre. Da gibt es so einen kleinen Check-in zwischendrin, dass die weiterhin existieren und jetzt nicht aus Versehen gemerkt haben, okay, jetzt eigentlich habe ich keine Lust mehr, was wir da gerade machen. Aber solange die weiter aktiv sind, ist es eigentlich auf 3 Jahre festgeschrieben und dann können die eben mit 300.000 oder 150.000, je nach Größe, fix planen für die nächsten 3 Jahre.
Wow, das klingt gerade so, wenn ich mir jetzt vorstelle, das alles zu betreuen, klingt auch relativ ressourcenintensiv vom Personal her. Wie viele Leute arbeiten mittlerweile bei Personio, beziehungsweise bei der Personio Foundation?
Also bei Personio sind wir 1.700, die versuchen aber natürlich vor allem die Software zu verbessern und unseren Kunden da zu helfen. Die Foundation hat bisher mit Louis eine Vollzeitangestellte Person, der auch ein Personio-Mitarbeiter, der jetzt darüber gewechselt ist und voll angestellt ist. Und dann kriegt er natürlich Unterstützung sowohl von unserem Team als auch aktuell haben wir eben nochmal 2 Vollzeitpersonen von Impact 46, die uns da dabei unterstützen, auch gerade bei dem Prozess. Und da lernen wir natürlich auch gerade viel, wie macht man denn sowas, ein Proposal und so weiter. Und um mittelfristig dann das Team auch selber aufzubauen, dieses Wissen in-house zu haben.
Wie viele Anfragen habt ihr bekommen auf den Global Call?
1.100 war, glaube ich, insgesamt die Anfrage.
Das finde ich sehr, sehr viel.
Also da war natürlich erstmal hat uns natürlich gefreut, auch dass es viel gesehen wurde und viel Interesse war. Aber es gab natürlich auch einige, die einfach sehr früh aussortiert worden sind, weil sie einfach was anderes machen und da nicht gepasst haben. Aber es waren einige sehr spannende Organisationen mit dabei.
Und zweite Frage, die ich habe, ich muss ein bisschen ausholen. Mein Vater zeigt mir immer an Weihnachten, der ist Doktor Pathologie gewesen. Und deswegen steht auf seinem Klingelschild und natürlich in der Adresse Dr. Peter Fritz. Und der hat mir dann immer so einen Stapel mit Briefen gegeben und hat gesagt, kurz vor Weihnachten hat gesagt, Micha, warum soll ich Viva Con Agua spenden? Ja, so hier, das ist deine Konkurrenz, ja, so wie in seiner Denke, ja, ist natürlich 42er Jahrgang, ein bisschen anderes Schlag und so, denkt noch in Konkurrenzen, was NGOs angeht und so weiter. Frage ist, wie viele Anfragen kriegst du denn so persönlich auch als Person, wo ja dann auch Leute wissen, okay, der hat Personio gegründet, hier zu spenden, da zu unterstützen, das zu machen und so weiter. Und wie siebst du aus und wie manchmal fällt es dir ja vielleicht auch einfach sau schwer oder wie gehst du damit um, dann auch abzusagen, zuzusagen etc.? Wie ist da dein Umgang mit?
Ja, also ich Post kriege ich nicht so viel, vielleicht nicht. Ja, ja. Vielleicht, weil ich kein Doktortitel am Schirm gestellt habe.
Du hast doch was Digitales gegründet. Wäre ein bisschen lustig.
Oder, ich wollte gerade sagen, sind auch ein paar Jährchen dazwischen.
Oder weil die Leute meine Adresse nicht haben. Aber ja, klar, kommen auf LinkedIn oder so weiter immer irgendwelche Anfragen. Ich glaube, für mich ist, also vielleicht zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich bin auch bei Founders Pledge engagiert, wo ich jetzt außerhalb von Personio auch einen möglichen zukünftigen Exit einen Großteil davon oder einen relevanten Teil davon geplätscht habe, dass der noch zusätzlich zu der Foundation weggeht. Und da haben wir, da gibt es ein paar Sachen, die machen, die auch sehr skalierbar sind, wie zum Beispiel ein Climate Fund, wo man einfach in diesen Fonds auch größere Summen spenden kann und die dann schauen, wo kann ich das mit maximalem Impact verteilen. Und das halte ich dann für effektiver, wenn die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, als wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus da was entscheide.
Founders Pledge ist eine Organisation in London, die sich darauf fokussiert, dass Gründerinnen bei der Gründung eines Unternehmens von Anfang an etwas für die Gemeinnützigkeit zur Seite legen. Und da könnt ihr einfach mal nachlesen unter founderspledge.com, denn aus meiner Sicht ist es elementar, dass sich Gründerinnen von Anfang an dem Gemeinwohl verschreiben.
Gleichzeitig gibt es ein paar Organisationen bei euch im Hotel zum Beispiel oder auch Joint Politics in Berlin, die ich einfach von der Mission mich so überzeugt, dass ich irgendwie sage, da will ich dabei sein und mich auch irgendwie relevant beteiligen. Oder es gibt mal irgendwelche Themen wie damals im Ukraine-Konflikt, wo ich natürlich geschaut habe, was sind irgendwie Organisationen, wo man da auch sinnvoll größere Summen spenden kann. Ich versuche sonst jetzt nicht hier und da immer mal wieder ganz kleinteilig zu spenden, sondern dann eher eben jetzt sehr viel auch privat einfach in die Foundation reinzuspenden und sagen, das ist ein Vehikel, mit dem beschäftige ich mich sowieso viel. Das ist schon ausgerichtet auf die Themen, die mir sehr wichtig sind mit Bildung und Klimaschutz. Und deshalb mache ich jetzt gerade keine riese Auswahl nochmal selber und quasi so ein eigener Call for Proposals und versuche dann da nochmal auszuwählen, sondern versuche viel dann über die Foundation einfach zu funneln. Und Organisationen, die in dem Bereich mich ansprechen würden, würde ich natürlich auch an die Foundation verweisen.
Was würdest du sagen, war somit das Schwierigste oder die größte Herausforderung bei der Gründung der Foundation, wenn es da eine große Herausforderung gibt oder gab?
Also ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich viel der technischen Schritte, die man da durchgehen muss. Es ist dann erst eine GmbH gegründet, die jetzt dann in eine Stiftung Deutschen Rechtes, gemeinnützige Stiftung umgesetzt wird und da einfach alles richtig zu machen, damit da eben, weil es ist ja ein komplett gemeinnützig, das ist alles komplett gespendet. Das hat auch nichts mit irgendwie Steueroptimierung für Personio zu tun, da haben wir gar keine Benefits davon. Aber trotzdem muss man da einige Schritte natürlich richtig machen, um dann diesen gemeinnützigen Status zu bekommen, um diese Spenden machen zu dürfen. Was muss man da sicherstellen, dass wir eben dann auch diesen Status beibehalten und so weiter. Also das sind, glaube ich, waren eher die größten Herausforderungen. Inhaltlich müssen wir natürlich vieles lernen, aber deshalb ist genau auch die jetzige Phase, wo wir noch mit vergleichsweise kleineren Summen da eben auch lernen können und kleinere Batches und Organisationen aufbauen können, wo wir noch viel lernen müssen und wollen. Und dann eben bis zu einem Börsengang, wenn die Foundation dann auch nochmal andere finanzielle Mittel hat, dann auch schon einiges verstanden und gelernt zu haben.
Das finde ich aber super spannend, dass du diese Administration da ansprichst, weil du hast ja schon ein Unternehmen gegründet, du hast ein IPO dich damit mehrfach auseinandergesetzt. Ich glaube, IPO ist eines der administrativsten, schlimmsten Dinge, die man machen kann, also so organisatorisch, ne, von allen, die ich jetzt persönlich kennen, die das mitgemacht haben, die haben gesagt, das war auf jeden Fall eines der anstrengendsten Jahre ihres Lebens so, weil man da natürlich sich so viel auf verschiedenen Ebenen auch auseinandersetzen muss, auch legal. Du hast gute Anwälte, vermutlich, auch im Unternehmen, die sich um genau sowas kümmern. IPO bedeutet Initial Public Offering oder auf Deutsch, wenn man mit seinem Unternehmen an die Börse geht und dann sich dieser Wert maximal bestätigt, der vorher immer nur so virtuell ist, der dann schwarz auf weiß auf den Aktienpapieren steht. Worauf ich hinaus will, ist, dieses Gründen klingt halt auch immer sehr, sehr leicht, wenn man natürlich so ein Netzwerk mittlerweile hat wie wir und, ne, und mit Notaren schon mal gehandelt hat etc. pp. Und schon mal gegründet hat. Sonst ist aber das auch für so einen klassischen durchschnittsdeutschen Dirk, sag ich jetzt mal, auch relativ komplexer Prozess, erstmal so eine Stiftung zu gründen. Ja, also das, da würde mich zum Beispiel mal interessieren, auch aus deiner Perspektive, wie man das vielleicht auch vereinfachen könnte, ob du da auch schon im Zuge der Gründung irgendwie gemerkt hast, ey, fuck, das muss eigentlich viel, viel simplifierter sein und digitaler vielleicht auch etc. pp., damit auch andere Leute gründen und nicht nur Menschen, die schon gegründet haben oder eben ein anderes Backup-System haben.
Ja, also ich würde sagen, wenn man jetzt so eine einfache GmbH nochmal gründet oder eine UG, wie wir auch gestartet haben, dann klar ist da ein bisschen Prozess dahinter, muss das irgendwie verstehen oder sich ein bisschen rumgoogeln oder sowas. Aber ich denke mir immer, das könnte man optimieren und das könnte man leichter machen. Und da gibt es immer wieder Beispiele, wie man das in Estland in irgendwie 5 Minuten machen kann. Aber aus meiner Sicht, wenn man ein Unternehmen gründen will, dann kann man auch also diese paar Stunden investieren. Das ist jetzt da ist jetzt erstmal der administrative Aufwand irgendwo machbar. Ich mache das jetzt auch nicht 5-mal. Aber ich glaube, das Besondere jetzt in diesem ganzen gemeinnützigen Bereich war einfach, da die Sorge, irgendwas falsch zu machen, was dann die Gemeinnützigkeit kostet, weil wir da ja ganz, ganz sicher, ganz sauber, ganz clean sein wollen und noch müssen. Und das ist, glaube ich, was man den zusätzlichen Stress gemacht hat, weil wenn du ein Unternehmen gründest, kannst du auch irgendwas falsch machen, aber dann sagt dir spätestens der Steuerberater, halt, stopp, hier müssen wir noch das machen. Aber bei einer gemeinnützigen GmbH oder eben dann auch der Stiftung war eben die Sorge, dass wir da irgendwas falsch machen und irgendwie dann hinterher den Status vielleicht aberkannt bekommen und dann auf einmal nicht gemeinnützig aktiv werden können. Und das wäre mir eben einfach schwierig gewesen. Und ich glaube, da vielleicht irgendwie sowas zu machen, wo man eine klare Guidelines hat, okay, ich will eine GmbH gründen, dann wird mir das so vorgegeben, dass ich da nichts falsch machen kann. Ich glaube, das wäre vielleicht was noch hilfreich sein könnte.
Micha, neue Business-Idee, oder? Hast doch so wenig zu tun.
Wir gründen nichts mehr.
Wir gründen nichts mehr. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, die ich eigentlich immer all unseren Gästen und Gästinnen stelle. Und zwar, woher kennst du Viva Con Agua, beziehungsweise wie kam die Zusammenarbeit zustande?
Ja, also Viva Con Agua, ich glaube, es ist inzwischen einfach basierend auf eurer guten Arbeit so eine Brand, die man halt einfach kennt. Ich meine, kennt halt irgendwie Coca-Cola und Sprite und Viva Con Agua.
Wow!
Ich denke, dass der in einem Atemzug mit denen werdet ihr normalerweise genannt, oder?
Auf jeden Fall. Nein,
aber auf jeden Fall, also die Brand als solche finde ich, also habe ich schon, kenne ich schon lange, auch bevor ich mich erkannte. Ich hatte, glaube ich, auch sogar schon das Toilettenpapier zu Hause, bevor wir uns kannten. Und dann habe ich auch natürlich, seit ich mich ja vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe, nochmal viel mehr auch über eure Arbeit erfahren und was es dann auch außenrum mit den Hotels und so weiter alles macht. Und das finde ich eben, das hat mich so fasziniert oder so motiviert, dass es mich da auch mehr zu engagieren, dass es eben nicht nur dieser, also spendenfinanzierte Organisation, was die Personal Foundation de facto auch ist, hat halt einen großen Spender, sind auch wichtig und gut, aber noch besser finde ich es halt, wenn es auch immer einen Weg findet, wie ihr das bei Viva Con Agua geschafft habt, eine Organisation, die sich nicht nur über Spenden, sondern auch über ein eigenes Businessmodell trägt und damit wiederum Impact skalierbar macht. Und das finde ich sowohl mit dem Verkauf von Klopapier oder dem Wasser, das natürlich auch jeweils zu den jeweiligen Purpose sehr gut zusammenpasst, aber auch dem Hotel einfach sehr, sehr spannende Ideen und wie das aufgesetzt ist, finde ich sehr durchdacht und deshalb habe ich mich da gerne engagiert.
Hotel, a.k.a. Villa Viva, a.k.a. Gasthaus, a.k.a. ein neues Social Business von Viva Con Agua. Das Schöne ist, dass dieser Swoosh eigentlich funktioniert als Cliffhanger zu einer kompletten Folge von Viva La Social mit der wunderbaren Sophia, die wir vor einiger Zeit schon aufgenommen haben. Und da kriegt ihr alle Infos zu unserem neuen Social Business, dem Villa Viva. Und da ist Hanno Unterstützer bzw. Investor. Und wir freuen uns sehr, dass dieses einmalige Projekt dann Ende hoffentlich 2023 stehen wird.
Eine Sache nur, weil wir viel über die Persona Foundation gesprochen haben und jetzt vielleicht auch manche NGOs denken, das ist irgendwie spannend, aber sind halt jetzt nicht in dem Bereich Umwelt oder Bildung aktiv. Was wir auch gerade aufbauen zusätzlich, und das wird unabhängig von diesen zwei Fokusthemen sein, wird ist, was wir den Impact Accelerator nennen, weil die andere Sache, die wir gelernt haben, neben dem Thema Unrestricted Grants, ist, dass viele NGOs und Non-Profits, und das sehen wir natürlich auch in unserer eigenen Arbeit mit denen über unsere Software, besonders auch im HR und People-Bereich sehr wenig Wissen haben oder sehr wenig Dinge, Ressourcen haben, auch Dinge so aufzusetzen, wie sie in teilweise For-Profit-Unternehmen Standard sind. Und da wollen wir eben kostenlos für all diese Organisationen so einen Impact Accelerator aufbauen, wo wir NGOs unabhängig vom Sektor helfen, besonders über den People-Ansatz eben zu helfen, auch als Organisation erfolgreich zu sein. Und da fangen wir gerade an, da haben wir jetzt kürzlich auch schon ein White Paper veröffentlicht, nachdem wir das Umfrage gemacht haben, was eigentlich die Herausforderungen es in NGOs gibt, was das Thema HR angeht. Und da versuchen wir jetzt Lösungen oder Unterstützung für all diese Themen anzubieten. Also stay tuned, das ist noch nicht ganz, ganz ready, aber da hoffe ich, dass wir da auch bald wieder zum Thema skalierbaren Impact auch über das Geld hinweg sinnvolle Sachen machen können.
Sehr spannend. Ja, ich bin schon wirklich vorfreudig zu sehen, was da noch alles passieren wird in den nächsten Jahren. Hanno, vielen lieben Dank, dass du hier zu Gast warst. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr Partner seid des Podcasts und werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal zusammen sprechen. Und nun wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag.
Danke, Sophia. Danke, Micha. Und bis bald.
Danke, Hanno.
Ciao.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid gut in das neue Jahr 2023 gestartet und konntet ein paar entspannte erste Tage in diesem frischen Jahr verbringen. Wir freuen uns voll, dass ihr auch in diesem Jahr mit am Start seid und den Podcast weiter hört, ihn empfehlt und die Mission von Viva Con Agua alle für Wasser weiter verbreitet. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.